ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Mit 4 Schüssen aus einer Polizeipistole wurde der Messerangreifer am Samstag in Charlottenburg niedergestreckt. Im Krankenhaus erlag er den Verletzungen. Sein Opfer in der U-Bahn war schon am Tatort gestorben. Wieder beginnt die verzweifelte Suche. Wie lässt sich sowas verhindern? Wieder werden weitere Messerverbotszonen diskutiert. Jetzt beraten Senat und die BVG darüber, diese Verbotszonen auf den öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. RBB24-Reporter Matthias Wetzel berichtet.
Verkehrssenatorin Ute Bonde sagte dem RBB, zunächst müssten Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten. Dann werde man auch in die Umsetzung kommen. Eine Ausweitung der bestehenden Verbotszonen sei aber vorstellbar, so die CDU-Politikerin. Der Vorstandschef der BVG, Henrik Falk, sagte dem RBB, bereits jetzt stehe in der Hausordnung der Verkehrsbetriebe, dass gefährliche Gegenstände nicht im Nahverkehr mitgeführt werden dürfen. Entscheidend sei, dass die Kunden im Ernstfall richtig reagierten. Schon jetzt gäbe es auf jedem Bahnhof Notrufsäulen, es gäbe viele Kameras. Damit sei also schon eine gute Grundlage vorhanden. Trotzdem würde er neue Messerverbotszonen unterstützen, weil sie der Polizei eine bessere Grundlage zum Handeln geben.
Matthias Wetzel. Auch ohne Messerattacken fühlen sich viele Fahrgäste in U-Bahnhöfen oft unwohl. Es ist schmutzig, in den Gängen und an den Bahnsteigen stehen pöbelnde, manchmal aggressive Gruppen. Im Rahmen einer Pilotphase waren ein Jahr lang BVG-Sicherheits- und Reinigungsmitarbeiter gemeinsam im Einsatz, vor allem in der U8. Jetzt gehen diese Streifen in den Regelbetrieb und weitere Maßnahmen werden getestet, berichtet Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann.
Für Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU, gehören Sauberkeit und Sicherheit auf den Berliner U-Bahnhöfen zusammen.
Aus meiner Sicht ist Sauberkeit so wichtig für die U-Bahn, weil damit eine viel höhere Hürde geschaffen wird hinsichtlich Übergrifflichkeiten.
In der U-Bahn-Station Cottbusser Tor in Kreuzberg will die BVG künftig neue Ideen testen. Dort soll unter anderem ein mobiles Sicherheitscenter entstehen als Anlaufstation für Fahrgäste und Basis für die Mitarbeitenden im Einsatz. Der BVG-Vorstandsvorsitzende Henrik Falk sagt, das modulare Sicherheitscenter werde auf dem U-Bahnhof Cottbusser Tor zunächst ausprobiert. Laut Falk geht es dabei um ein Center,
wo dann 2-3 Kollegen drin sitzen, wo Technik ist, wo auch nochmal ein anderes Sicherheitsgefühl vermittelt wird.
Das mobile Sicherheitscenter könne schnell auf- und abgebaut werden und wenn nötig, ein paar Monate später auf einen anderen Bahnhof gestellt werden, um etwa bei Sport-Großereignissen Präsenz zu zeigen. Im Bahnhof Cottbusser Tor sollen noch weitere Maßnahmen getestet werden. Geprüft wird laut Falk, ob der U-Bahn-Ausgang Süd, der seit den 80er Jahren geschlossen sei, geöffnet werden kann. Unaufgeregte Musik soll das Wohlbefinden im U-Bahnhof erhöhen. Henrik Falk.
Weil es von der Atmosphäre her besser ist, weil Leute, die sich dort nicht dauerhaft aufhalten sollen, dann ehrlicherweise auch nicht dauerhaft aushalten.
Durch sogenannte Ums-Eck-Spiegel sollen Fahrgäste außerdem verwinkelte Stellen besser einsehen können. Erprobt wird, Aufzugsschächte öfter zu reinigen. Ab der 2. Jahreshälfte sollen Fahrgäste Schmutz und Schäden per WhatsApp an die BVG melden können. Die BVG verweist auf die Resonanz der bisherigen Reinigungsstreife-Pilotphase auf der U8 sowie Schwerpunkten der U5, U7 und U9. Laut einer aktuellen Umfrage bewerteten nahezu alle Befragten die Reinigungsstreifen positiv. 92% befürworteten, dass die Maßnahmen fortgesetzt werden.
RBB24-Reporterin Kirsten Buchmann. Die A100-Brücke am Funkturmdreieck soll bis Donnerstag abgeknabbert sein, zerlegt in 11.000 Tonnen Schutt. Der muss vorsichtig abtransportiert werden, denn es wurden doch Asbestrückstände gefunden. RBB24-Reporter Markus Latton berichtet.
Noch weitere 4 bis 6 Wochen wird es dauern. So lange sind die Autobahn GmbH und ihre Firmenpartner damit beschäftigt, die Beton-, Bewehrungsstahl- und Asphaltreste von der Baustelle zu entfernen. Viel von dem, was von der alten Brücke übrig bleibt, kann wiederverwendet werden. So etwa der Beton, der in speziellen Recyclinghöfen zu neuem Baumaterial umgewandelt werden kann. Stahl und andere Metalle kommen zum Schrottplatz. Der übrige Bauschutt, der nicht recycelbar ist, soll später auf eine Halde in Brandenburg deponiert werden. All das, so Projektleiter Jan-Felix Mühe von der Autobahn GmbH, geschehe in Abstimmung mit der Sonderabfallgesellschaft Berlin-Brandenburg und der Abfallbehörde des Landes Berlin. Die Asbestrückstände, die in der Brücke gefunden wurden, machen Mühe keine Sorgen, sagte er dem RBB.
Also es handelt sich um das sogenannte Bauwerk 4. Das war der, nennen wir ihn, ehemalige Messezubringer, der hier schon seit über 20 Jahren gesperrt ist. Der ist auch nie saniert worden und deswegen waren da noch geringe Anteile vorhanden. Und damit mussten wir dann entsprechend umgehen. Wir hätten es gern vorher direkt beseitigt, aber das ergab sich jetzt so, dass es gemeinsam abgebrochen und abgefahren wurde.
Eine Gefahr durch diese Asbestrückstände besteht laut der Autobahngesellschaft nicht. Weder für die Bevölkerung noch für die Arbeitskräfte an der alten A100-Brücke. Man liege weiterhin im Zeitplan. Am 25. April soll die Brücke komplett abgerissen sein. Am 28. April die S-Bahn wieder regulär zwischen Westend und Halensee verkehren.
Markus Latton berichtete. Mehr Erzieher für weniger Kita-Kinder. Das hatte die letzte Regierungskoalition in Brandenburg beschlossen, also SPD, CDU und Grüne, mit Ministerpräsident Dietmar Woidke. Der Sozialdemokrat ist bekanntlich weiter im Amt, jetzt aber mit dem BSW als Koalitionspartner. Im Haushaltsplan dieser Regierung wird diese Verbesserung in den Kitas wieder kassiert. Klar, um zu sparen. Sozialverbände laufen dagegen Sturm. Das hat Landesreporter Nico Hecht heute deutlich vernommen.
Die Wohlfahrtsverbände in Brandenburg warnen auf Plakaten: Da kannst du nicht sparen. Gemeint sind die Kitas in Brandenburg, ein Bereich, auf den gerade Eltern seit Jahren schon mit Sorgen gucken, weil sie ihre Kinder oft nicht so betreut sehen, wie es sein sollte, sagt Katharina Quaiser, Elternvertreterin in Potsdam.
Weil eben Qualitätsentwicklung auf der Stelle tritt, weil eben Fachkräfte überhaupt gar keine Kraft mehr haben. Ja? Eine Belastungsstufe, die auf keine Kurhaut geht.
Entlastung sollte eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels bringen. Statt bisher 4,25 Kinder sollte ein Erzieher ab August 4 Kinder betreuen müssen. Doch das hat die Landesregierung nun wieder gekippt. Der Ärger, darüber schon wieder diskutieren zu müssen, nach den vielen Protesten schon letztes Jahr, ist Elternvertreterin Quaiser anzuhören. Denn eigentlich war man sich mit der letzten Landesregierung doch längst einig, dass Entlastungen dringend nötig seien.
Wie kann denn jemand, ein erwachsener Mensch, Kinder gut versorgen, wenn er selbst nicht gut versorgt ist? Das ist auch jedes Mal genau dieses Thema, dass wir den Beruf attraktiver machen müssen und dass das einfach ein Ort ist, wo man gerne arbeitet und nicht kaputt geht.
Doch darüber hinaus soll noch weiter gespart werden. Künftig soll Betreuung nur noch bis 8 Stunden finanziert werden. Für viele Eltern sicher ein Problem. Denn laut Landesamt für Statistik wurden 2024 mehr als 2/3 der Kita-Kinder mehr als 8 Stunden täglich betreut. Ohne Finanzierung könne so eine Betreuung aber nicht mehr angeboten werden, so Angela Schwers vom AWO-Vorstand.
Das heißt natürlich, wenn ich nicht 40 Stunden arbeiten kann, dann gehe ich in den Teilzeitjob. Und Teilzeitjobs sind für die Rente sehr schädlich.
Und sie bedeuten auch deutlich weniger im Portemonnaie. Außerdem stünden die Fachkräfte ihren Firmen auch deutlich weniger Stunden zur Verfügung, beklagen die Unternehmensverbände. Unterm Strich, fasst Jens-Uwe Scharf von der Caritas zusammen, würden solche Sparpläne eine ganz kurzsichtige Familienpolitik bedeuten.
Ohne Kindertagesstätten, das klang ja hier schon an, Schulen, Kinderärzten, ist es schwer, die hohe Beschäftigungsquote von Eltern im Land zu halten, die nötigen Fachkräfte zu binden und Familien letztlich ein gutes Zuhause hier im Land Brandenburg zu geben.
Die Wohlfahrtsverbände starten deswegen nun eine Kampagne, die in ganz Brandenburg darauf hinweisen soll, wo Kitas oder andere soziale Einrichtungen von den Sparplänen bedroht sind. Verbunden mit der Forderung, die Streichpläne zurückzunehmen.
Aus Potsdam, Landespolitikreporter Nico Hecht. 23 Grad heute und es wird noch wärmer, Mitte der Woche nämlich. Das erhöht die Osterferienfreuden. Raus aus dem Kinderzimmer, rein ins Vergnügen. RBB24-Reporter Markus Streim hat da einen Tipp. Rein in die Seelenbinderhalle an der Berliner Landsberger Allee nämlich. Da lädt das Streetball-Team Berlin zu einem Open Gym, einem Basketballangebot offen für alle.
50 junge Menschen im Wettstreit unter 8 Basketballkörben. Schon am Vormittag ist die Sporthalle fast ausgebucht. Der Jüngste auf dem Parkett gerade mal 7, die Ältesten Mitte 20, aber alles nur Jungs, obwohl sich das Angebot an alle richtet. Viele der Jugendlichen wie Rashid und Maximilian kannten sich schon vorher.
Also zuerst wollten wir auf den Ballsplatz gehen, haben dann von hier gehört und das hat mir gefallen sehr, sehr. Man kann sich auch verbessern, so entwickeln so und ja, gefällt mir. Weil hier jeder so sein eigenes kleines Abteil hat, wo man spielen kann mit seinen Freunden praktisch. Im Verein sind halt nur so Leute, die du kennst und hier kannst du halt jeden fragen. ob man so ein paar 1-gegen-1 Aktionen spielen will oder sowas.
Das Open Gym im Velodrom, ein Ferienangebot vom Verein für Sport und Jugendsozialarbeit. Die Jugendlichen regeln alles untereinander. Die Betreuer um Noah Bonn gehen nur selten dazwischen.
Natürlich sind wir auch hier, wenn es irgendwie mal doch ein bisschen heißer hergeht, dass man auf die Leute zugeht. Aber natürlich auch Leute, die hierher kommen, die vielleicht noch nicht so oft gespielt haben oder sich vielleicht erstmal ein bisschen überwältigt fühlen, dass hier so viele Menschen sind, die so gut spielen, gehen wir natürlich auch auf Leute zu, probieren vielleicht auch was beizubringen, spielen selber auch mal mit. Und der oberste Gedanke ist Fair Play.
Diese Streetball-Philosophie ist ja schon seit über 30 Jahren bekannt, erreicht aber offenbar nur diejenigen, die ohnehin sportbegeistert sind. So zumindest die Beobachtung von Tim, Ken und Maximilian.
Also ich habe einen Freund in der Klasse, der spielt so jeden Tag so 9 bis 10 Stunden Videospiele.
Klassenkameraden, die machen immer jeden Tag Party und sowas, so ein bisschen rauchen, vapen und noch Alkohol trinken.
Also aus meiner Klasse raucht eigentlich jeder, also wirklich jetzt jeder.
Auch diese Jugendlichen aus ihrer Komfortzone holen. Der Wunsch von Noah vom Verein für Sport und Jugendsozialarbeit. Einfach wird das aber nicht, trotz des tollen Angebots von seinem Open Gym.
Wir haben hier eine mega gute Halle, wir haben Platz. Es sind immer mal auch Körbe frei, wo man einfach mal für sich ein bisschen werfen kann, wo man es einfach mal ausprobieren kann. Man kann Wurfspiele zusammenspielen, das ist eine ganz lockere Atmosphäre. Wir wollen hier nicht irgendwie Elite ausbilden, sondern wir wollen einfach nur, dass alle Leute Spaß haben, eine gute Zeit haben.
Und das kann man auch noch in den nächsten Tagen bis einschließlich Donnerstag in der Seelenbindehalle im Velodrom tun, immer zwischen 11 und 16 Uhr. Wer nach Ostern noch Lust hat, dazu zu stoßen, kommt dann zwischen Dienstag und Freitag nach Kreuzberg in die Rosa-Parks-Grundschule Reichenberger Straße.
Ein Tipp von Markus Streim.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodka.
Du sollst Rufka. Viel Gesundheit.
Das steht auf einem von vielen kleinen Kuschelkisten, die polnische Frauen bei einem Treff in Charlottenburg 2 Tage lang unermüdlich nähen. 2-mal im Jahr, immer zu Ostern und Weihnachten, nähen die Frauen in Berlin die Kuschelkissen für deutsche und polnische Kinder, die an Krebs erkrankt sind. Heute helfen hier über 25 Frauen. Eine der Initiatorinnen ist die Rentnerin Helena Schwarz.
Viele sehen sich hier das erste Mal, kommen dann so über Mundpropaganda von anderen Bekannten oder Freundinnen mitgebracht.
Seit 6 Jahren gibt es die Aktion und alle hier arbeiten ehrenamtlich. Zu Ostern sollen die Kissen auf den Kinderkrebsstationen im Berliner Virchow-Klinikum und auf der Kinderonkologie im polnischen Bydgoszcz übergeben werden. Auch Bürofachkraft Ivona und Lkw-Fahrerin Basia sind heute hier, um zu nähen.
Das ist einfach sehr schön, in der Gemeinschaft von vielen Frauen, vielen engagierten Frauen, für einen guten Zweck für kranke Kinder hier in Berlin und in Polen, die wunderschönen Kissen zu nähen.
Die Kuschelkissenaktion organisiert Anja Pisowicz. Sie ist gelernte Schneiderin mit eigenem Geschäft in Charlottenburg. Es war ihre Idee, diese Kissen gemeinsam zu nähen. Auslöser war ihre eigene Geschichte.
2019, wir haben bekommen ganz schwierige Nachricht. Unser Kind hatte Leukämie und mein Sohn hat gesagt, Mami, kannst du was Schönes hier in Kinderonkologie für Kinder was Schönes machen? Vielleicht Mütze oder Kisten, wie kann das verschenken für kranke Kinder?
Anja Pisowicz' Sohn ist mittlerweile wieder gesund. Die Kuschelkissenaktion ist trotzdem geblieben. Stoffe, Garne und Füllmaterialien für die Kissen finanziert Anja Pisowicz ganz alleine.
Wir machen das alles kostenlos für Kinder und für Familie.
Circa 20 Minuten dauert die Herstellung eines Kissens. Das meiste hat Anja Pisowicz für ihre fleißigen Helferinnen schon vorbereitet, damit es ein bisschen schneller geht. Die Frauen nähen hier in ihrer Freizeit. Es braucht Geduld und natürlich Fingerfertigkeit, damit die Kissen am Ende auch wirklich schön aussehen. Denn Vorkenntnisse im Nähen sind hier keine Voraussetzung. Auch Helferin Basia hat es hier erst gelernt.
Ja, also zunähen ist hier auch keine leichte Arbeit, ehrlich gesagt, weil das gehört ja eigentlich, es ist und nicht unser Handwerk. Aber irgendwie mittlerweile geht ja schon, ja.
Beim Treffen heute gibt's auch Besuch aus der Politik. Sozialpädagogin Aldona Nimczyk, die für Charlottenburg-Wilmersdorf im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, ist da.
Das ist einfach sehr schön, in der Gemeinschaft von vielen Frauen, vielen engagierten Frauen, für einen guten Zweck für kranke Kinder hier in Berlin und in Polen, die wunderschönen Kissen zu nähen.
praktizierte Völkerfreundschaft, bei der an einem Wochenende so mit viel Liebe und Fleiß gut 370 Kissen entstehen. Die Nachfrage ist groß. Unterstützung ist willkommen.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.